habe drei Fragen für dich. Keine rhetorischen Fragen, dass du gerne drüber nachdenken. Wie wichtig ist dir Freiheit? Wir haben gerade gesungen, der Gott, der Freiheit gibt und alle Ketten sind gesprungen. Wie wichtig ist dir Freiheit? Zweite Frage, was bedeutet Freiheit für dich? Welches Gefühl kommt in dir auf, wenn du das Wort Freiheit hörst? Wahrscheinlich positiv, aber wie würdest du es beschreiben? Und die dritte Frage ist, noch persönlicher, wie frei fühlst du dich heute Morgen? Fühlst du dich wie ein Fisch im Wasser? Fühlst du dich lebendig oder fühlst du dich eher erschöpft, eingeengt, irgendwie unfrei, irgendwie getrieben? Und Freiheit ist für dich mehr Sehnsucht als Realität. Wie frei fühlst du dich? Es soll heute um Freiheit gehen, weil Freiheit ein Wort ist in unserer Gesellschaft, was ganz groß gepriesen wird. Wir leben in einer Gesellschaft, wo Freiheit das höchste Ideal ist. Es geht um die Sehnsucht nach finanzieller Freiheit, von allen Finfluencern proklamiert heutzutage. Es geht um die Sehnsucht nach Freiheit von Gesetzen oder vom Arbeitgeber oder einfach um die absolute Autonomie, alles entscheiden zu dürfen, was die Entgrenzung hat, in dem Hinweis darauf, dass wir abtreiben dürfen und uns aktiv umbringen dürfen, weil wir ja das Recht haben, frei zu sein und uns selbst zu entscheiden. Und ich finde es interessant, dass wir in der westlichen Kultur Freiheit proklamieren und auf der gleichen Seite jeden Tag Studien rauskommen und sagen, wir leben in einer Welt, in der noch nie so viele Menschen gefangen waren in Einsamkeit. Freiheit und Einsamkeit. Und wir leben in einer Welt, wo die Psychotherapie und die Wissenschaft sagt, wir sind determiniert durch deine Gene oder durch dein Umfeld. Biologische und soziale Determination. Du kannst eh nicht machen, wenn du krank wirst. Dein Gen war schuld oder deine Erziehung war schuld. Ist das Freiheit? Oder Freiheit und auf der gleichen Seite sind die Psychotherapeuten voll mit Leuten, die sagen, ich habe eine Sucht und ich komme davon nicht los. Auch unter Christen. Freiheit und gleichzeitig dieses ständige Aufpassen, was sage ich jetzt, weil wenn ich das vielleicht so sage, ist das politisch nicht korrekt und ich trete irgendjemanden auf den Fuß und das ist sofort intolerant. Freiheit und Selbstverwirklichungsträume, die uns alles abverlangen und uns gefangen nehmen in unsere eigenen Wünsche und in unsere eigenen Träume, die uns alles abverlangen, bis unsere eigene Freunde und Familie und vielleicht sogar Freunde. Und dann ist da die Freiheit, von der wir in der Bibel lesen. Oder dieses Bekenntnis, was wir gerade gesungen haben. Wir danken dir, dass du uns frei gemacht hast. Und was auffällt und worüber ich mit euch nachdenken will, ist, wenn wir das Freiheitsnarrativ haben, was ich gerade beschrieben habe, was wir in unserer Gesellschaft haben, und auf der anderen Seite die biblische Botschaft der Freiheit, fällt was auf, nämlich, dass bei uns in der Gesellschaft Freiheit verstanden wird als absolute Unabhängigkeit, als Entscheidungsfreiheit und als das Ermöglichen der Wünsche, die tief in mir drin sind. Und in der Bibel lesen wir, um einige Beispiele zu nennen, dass Paulus sagt, zur Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Und kurz davor sagt er, ich bin ein Diener Jesu. Oder wir lesen von dem Pharao, beziehungsweise von Gott, der dem Pharao sagt, im zweiten Buch Mose, durch Mose, lass mein Volk ziehen, lass mein Volk frei. Warum? Im gleichen Satz. Damit sie mir dienen. Freiheit und dienen. Und wir lesen von Petrus, drittes Beispiel, der sagt, ordnet euch dem Staat unter, weil ihr frei seid. Ordnet euch dem Staat unter als Freie, aber nicht als solche, die Freiheit missbrauchen, sondern als Diener Gottes. Freiheit und Dienst, Widerspruch oder irgendwie doch eins oder irgendwie doch zusammen. Wir wollen über Freiheit nachdenken, aus christlicher Perspektive dieses Wort Freiheit füllen, weil wir das nicht unserer Gesellschaft überlassen sollten und mit diesem Freiheitsbegriff zurückgehen und unseren Glauben verstehen. Und ich will das tun mit einem Text aus dem Galaterbrief. Ein Brief, den ich gerne mal als Manifest der christlichen Freiheit bezeichne. Es geht im Galaterbrief um Freiheit. Und wir wollen in das 5. Kapitel gucken. Wenn ihr eine Bibel habt, schlagt gerne schon auf. Sonst werde ich den Text gleich auch einblenden. Ich möchte aber erst noch ein bisschen was zum Hintergrund sagen. Worum geht es im Galaterbrief? Ein Brief vom Apostel Paulus, der sehr streng ist, der sehr kritisch ist. Weil Paulus sagt direkt am Anfang, ihr habt Leute bei euch, die das Evangelium, die die gute Nachricht, die die Grundlage unseres Glaubens verdrehen, die das umkehren. Warum? Weil sie sagen, Judenchristen, die in diese Gemeinde, wo Heidenchristen sind, sagen, ihr müsst das jüdische Gesetz halten. Und Paulus sagt, das ist keine Banalie, das ist die Grundlage dessen, was ich euch verkündigt habe, dass ihr doch frei seid, das jüdische Gesetz halten zu müssen. Ihr müsst euch nicht beschneiden lassen. Weil das ist dann der konkrete Punkt, was wir auch gleich lesen werden, dass die Leute dort sagen, ey, ihr müsst euch beschneiden lassen. Ihr müsst dieses Symbol vollziehen, des alten Bundes, Teil des Bundesvolkes Israel zu werden. Und Paulus sagt, nein, ihr seid frei, das zu tun. Warum? Ich habe euch verkündet, dass ihr errettet seid aus Glauben und errettet aus Gnade. Das ist der Hintergrund im Galaterbrief. Und wir wollen das 5. Kapitel lesen. Und ich lese nicht alle Verse, aber die meisten. Lest gerne mit. Wir hören das Wort Gottes. Zur Freiheit. Erstmal anmachen. So, jetzt. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Steht daher fest und lasst euch nicht wieder ein Joch der Knechtschaft auflegen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird Christus euch nichts nützen. Ich bezeuge wiederum jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, er ist verpflichtet, das ganze Gesetz zu halten. Ihr, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, seid von Christus getrennt. Ihr seid aus der Gnade herausgefallen. Denn wir erwarten im Geist aus dem Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn in Christus Jesus vermag weder die Beschneidung noch die Unbeschnittenheit etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirkt. Ihr lieft gut. Wer hat euch gehindert, weiter der Wahrheit zu folgen? Dann Vers 13. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder und Schwestern. Nur nehmt die Freiheit nicht zum Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in dem einen Wort erfüllt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr aber einander beißt und fresst, dann gebt Acht, dass ihr nicht einer vom anderen verschlungen werdet. Ich sage aber, wandelt im Geist, dann werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Die Werke des Fleisches, Vers 19, sind deutlich erkennbar. Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Jähzorn, Eigennutz, Spaltungen, Parteiungen, Neid, maßloses Trinken und Essen und ähnliches mehr. Ich sage euch voraus, wie ich es früher vorausgesagt habe, wer so etwas tut, wird das Reich Gottes nicht erben. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Gegen all das ist das Gesetz nicht. Soweit Galater 5. Ich habe 4 Begriffspaare aus diesem Text genommen, die uns helfen sollen, zu verstehen, was meint christliche Freiheit. Und wir wollen uns angucken, was ist die Verbindung zwischen Freiheit und Abhängigkeit, wo ich gerade schon gesagt habe, in unserer Gesellschaft wird Freiheit verstanden als absolute Unabhängigkeit, als absolute Autonomie. Was ist die Verbindung zwischen Freiheit und Wahrheit, zwischen Freiheit und Liebe und Freiheit und Heiliger Geist? Und das Erste ist ganz grundlegend, Freiheit in der Bibel bedeutet Freiheit, ich habe es genannt, Freiheit durch Abhängigkeit. Eben nicht Unabhängigkeit, sondern Freiheit durch Abhängigkeit. Ob Abhängigkeit positiv oder negativ ist, hängt immer vom Kontext ab. Vielleicht denkst du an Abhängigkeit im Sinne einer Sucht, nehmen wir die Alkoholsucht, die ist nicht positiv, die ist destruktiv, die zerstört. Aber wir denken an Abhängigkeit von zum Beispiel einem Seil beim Klettern. Da willst du von abhängig sein, weil sonst stirbst du. Ob Abhängigkeit positiv oder negativ ist, entscheidet immer der Kontext. Und Paulus sagt in den ersten 6 Versen im Prinzip, macht euch abhängig von Jesus und ihr seid frei. In der Unabhängigkeit von Jesus werdet ihr euch wieder unter das Joch der Sklaverei legen. In den ersten 6 Versen beschreibt er nochmal diese Wege, die ich gerade schon mal genannt habe. Da ist dieser Weg der Beschneidung, der Weg, das Gesetz halten zu wollen. Und Paulus sagt, das ist der Weg, der euch versklavt. Warum? Er sagt, ihr müsst das ganze Gesetz halten. Und das schafft ihr nicht. Ihr seid Sklaven, das tun zu müssen, obwohl das nicht in eurem Herzen drin ist, das tun zu können. Und das versklavt euch. Es ist der Druck und der Zwang, sich selbst gerecht werden zu müssen oder sich selbst vor Gott zu rechtfertigen. Und dann ist da der Weg Jesu, der Weg, den er sagt, das ist die Hoffnung auf die Gerechtigkeit. Nicht eine eigene Sicherstellung der Gerechtigkeit, sondern wir hoffen auf eine Gerechtigkeit, die wir jetzt in uns zugesprochen haben und die Jesus uns zusprechen wird oder Gott uns zusprechen wird, wenn wir vor ihm stehen. Wir hoffen auf die Gerechtigkeit, weil es nicht unsere eigene ist. Und das ist Freiheit. Und das ist so wichtig, dass wir uns das nochmal sagen als Christen. Es geht nur A oder B. Ich habe es mal so formuliert, du kannst nehmen, was Jesus dir anbietet, oder du kannst den Lohn nehmen, den du Gott anbietest. Du kannst nehmen, was Jesus dir anbietet, oder den Lohn dafür nehmen, was du Gott anbietest. Und das ist ein Stich ins Herz unserer modernen Freiheitskonstruktion, weil wir glauben und weil ich glaube, es gibt nur einen Weg in die Freiheit und der heißt Jesus. Jedes andere Versprechen rund um Geld, Sex oder Macht wird dich nicht frei machen, sondern wird dich in letzter Instanz tief im Inneren, tief im Herzen leer zurücklassen und versklaven. Es gibt nur einen Weg in die Freiheit und der ist Jesus. Das ist zunächst einmal ein Zuspruch und auch ein Anspruch. Ein Zuspruch, weil es dir die Angst nimmt, dass du vor Gott nicht genügen kannst. Und das ist so ein unglaublicher Zuspruch. Wenn du meinst, in deinem Leben so viel Schlodder angesammelt zu haben und das irgendwie versuchst, wieder gut zu machen oder irgendwie deine Gnade erstmal vor Gott erkämpfen möchtest, du kannst nicht schlecht genug sein, um vor Gott nicht angenommen zu werden. Das ist ein Zuspruch von dieser Abhängigkeit durch Jesus. Christliche Freiheit musst du nicht erkämpfen, wie so oft in der Politik Freiheit erkämpft wird. Christliche Freiheit ist ein Geschenk. Es ist aber auch ein Anspruch, weil es unseren Übermut herausfordert, uns dann doch irgendwie selbst gerecht vor Gott darzustellen oder uns dann doch irgendwie diese Leistung anrechnen lassen zu wollen. Es ist interessant, ich weiß nicht, wie das bei euch in Lichtenau ist oder hier in der Gemeinde. Es gibt ja ein Milieu, in den letzten Jahren ist es immer stärker geworden. Und das sind sehr eigenartige Leute mitunter. Das sind E-Biker. Ich weiß nicht, ob ihr die bei euch auch habt. Es gibt nur noch E-Biker. So, es gibt keine normalen Fahrräder mehr, wo kein Motor ist oder so. Fast nur noch E-Biker. Ich finde das super interessant. Und was ist der häufigste Satz eines E-Bikers? Der häufigste Satz eines E-Bikers ist, das ist auch anstrengend. Mein Vater hat eins, mein Bruder, Freunde, alle und alle sagen immer das Gleiche. Boah, das war jetzt auch anstrengend, der Motor, ich stelle den immer auf die kleinste Stufe ein und ich muss auch trampeln und so. Das ist dieser absolute Wunsch, irgendwie doch zu sagen, ja, das ist auch, also ich habe auch was gemacht. Das steckt so tief in uns Menschen drin, will ich damit sagen, irgendwie doch unsere Leistung nochmal herauszupushen. Und das ist so tief auch in unserem Christsein. Ich beobachte das immer wieder und ich kenne das auch aus meinem Herzen. dann doch irgendwie zu versuchen, sich Gottes Gunst zu erkämpfen. Doch irgendwie darauf hinzuweisen, aber ich habe doch da und da gemacht und hier und Gott, so schlecht bin ich nicht, also gib mir doch jetzt hier irgendwie das, erfüll doch das Gebet. So ist christlicher Glaube aber nicht. Es ist dieses, jemand hat das mal bezeichnet, Jesus, dann ich Christ sein. So, ja, ich glaube an Jesus, der hat alles gemacht, der hat mich errettet. Und aber das ist so eine Art, Jesus hat mir die Freikarte gegeben und jetzt mach was draus, viel Glück. Aber das ist nicht Christsein. Jesus schickt uns nicht einfach los und wir müssen das Beste draus machen und mal gucken, was am Ende rauskommt. Sondern die Gnade von Jesus begleitet uns einfach jeden Tag neu und verändert uns jeden Tag neu. Wenn wir das nicht beherzigen, kommt dabei sowas rum wie ein Christsein, was sehr unattraktiv ist, weil es besteht aus Rechthaberei und Bissigkeit und Verurteilen anderer Geschwistern, weil die ja das nicht gut machen und das nicht gut machen und etwas, was wir, glaube ich, schon immer wieder mal spüren und was dann knistert, und das hat seinen Grund genau in dieser Annahme. Und es ist auch sowas wie, ich habe es genannt, ein Alltagskampf um Freiheit. Dieses, ich habe irgendwie Sünden in mir, die sind so hartnäckig und mit denen kämpfe ich und die will ich loswerden und daran acker ich. Und irgendwie dieses, selbst mit dem fertig zu werden, was mich lähmt und einengt und Freiheit zu erkämpfen. Aber da können wir diesen Satz beherzigen, Freiheit ist ein Geschenk, das wir annehmen dürfen. Und wir müssen uns das nicht durch unser Tun und Machen im Alltag erkämpfen. Wir leben, weil Jesus uns befreit hat und nicht damit er uns einmal befreien wird. Wenn du Christ bist, bist du frei. Das entlastet und befreit. Ein zweiter Zusammenhang ist der Zusammenhang zwischen Freiheit und Wahrheit. In Vers 7 sagt Paulus, oder fragt er, wer hat euch gehindert, der Wahrheit zu folgen? Und er spricht damit genau diese Juden Christen an, die in der Gemeinde gesagt habt, ihr müsst das Gesetz halten, ihr müsst euch beschneiden lassen. Er sagt, wer hat euch denn diese Lüge erzählt? Und da gibt es offensichtlich einen wichtigen Zusammenhang zwischen Wahrheit und Freiheit, weil wir auch an Jesus denken, der gesagt hat, wen der Sohn, damit meint er sich selbst, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Ich habe deshalb gesagt, Freiheit kommt aus der Wahrheit. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Weg und das Leben und die Wahrheit ist dazwischen. Das heißt, jeder andere Weg, das hatten wir gerade schon, jeder andere Weg, der uns Leben verspricht und nicht über die Wahrheit, über Jesus führt, ist eine Lüge. Jeder andere Weg, ob, ich sage jetzt mal wieder, Geld, Sex oder Macht oder sonst irgendetwas, alles, was da drin ist und dir Freiheit verspricht und Leben verspricht und nicht über Jesus führt, ist eine Lüge und wird dich am Ende des Tages versklaven. Was ist Wahrheit? Jesus, gerade gesagt. Aber wenn wir da so ein bisschen drüber nachdenken, was ist eigentlich Wahrheit? Wahrheit ist nichts anderes als Realitätsentsprechung. Wahrheit ist nichts anderes als Realitätsentsprechung. Wahrheit heißt, dass wir die Welt sehen, wie sie ist. Und dass wir Gott sehen, wie er ist. Und dass wir uns sehen, wie wir sind. Das bedeutet, die Welt zu sehen, wie Gott es uns in der Bibel offenbart hat. Dass Gott der Schöpfer ist. Dass wir Geschöpfe sind. Dass wir Verantwortung als Geschöpfe haben. Dass wir diese Verantwortung aber nicht nachgegangen sind. Aber dass Jesus das für uns getan hat. Und dass Jesus gekommen ist vor 2000 Jahren auf diese Erde und dass Jesus wiederkommen wird in ich weiß nicht wie vielen Jahren oder Tagen oder Sekunden oder Stunden. Das ist alles das, wie die Welt ist, wie Gott es uns sagt. Und das ist Wahrheit. Das ist nämlich die Realität. Und Christsein bedeutet eigentlich nichts anderes, als zu sagen, ich stelle mich in diese Geschichte Gottes. Ich mache meine Lebensgeschichte als ein Teil dieser Lebensgeschichte. Ich nehme mich als Geschöpf Gottes an. Ich weiß, dass ich Sünder bin. Ich nehme aber das Freiheitsgeschenk von Jesus an. Und ich lebe in Erwartung der Wiederkunft Jesu. Das ist eigentlich Christsein. der Wahrheit entsprechend zu leben. Und da gibt es jemanden, ich meine, Jakob hat schon auf diesen jemand hingewiesen, den bezeichnet Jesus als den Vater der Lüge. Das bedeutet, da gibt es jemanden, der uns diese Welt erklärt, aber so ist die gar nicht. Das ist der Job vom Teufel, der immer wieder Lügen in unser Herz, in unser Kopf setzt und unsere Gesellschaften mit Lügen durchseucht, die uns wegführen von der Realität, von der Wahrheit, wie die Welt ist. Und der sagt uns, du kannst Freiheit finden in der Unabhängigkeit von Gott. Und das stimmt nicht. Er sagt, du kannst Freiheit finden in finanzieller Sicherheit. Du kannst Freiheit finden im Materialismus, du kannst Freiheit finden in der Pornografie, du kannst Freiheit finden in deiner eigenen Gerechtigkeit und so weiter. Du kannst Freiheit finden in dir selbst und in dem, was du tust. Stimmt nicht. Eine Sache ist wichtig zu verstehen, mehrere Sachen, aber eine Sache, die mir hier in dem Text Galater 5 nochmal aufgefallen ist. Wir haben am Ende dieser Aufzählung die Werke des Fleisches und die Frucht des Geistes. Verse, die sicherlich viele von euch kennen. Wenn nicht, nicht so schlimm, aber viele werden die sicherlich kennen. Wir zitieren sie oft. Und ich habe die oft auch so als eine Art Paragraphentext gelesen. So, jetzt kommt wieder diesen, jetzt zitiere ich das und das ist einfach so im luftleeren Raum irgendwie. Aber das ist hier in einem Zusammenhang drin. Und Paulus macht es ganz bewusst an dieser Stelle. Warum? Weil er sagt, hört mal, Gemeinde, weil bei euch gerade das sichtbar ist, dass ihr euch streitet, dass ihr euch beneidet, dass ihr euch aufesst und fresst, sagt er in Vers 15, wahrscheinlich metaphorisch. Das zeigt und beweist mir, dass ihr nicht der Wahrheit folgt. Das ist ein Argument. Er sagt, weil wenn ihr der Wahrheit folgen würdet und nicht dieser Lüge der Selbstgerechtigkeit, würde das euch innerlich verändern. Das bedeutet, es würde euer Herz verändern, es würde euch erneuern und dann würdet ihr Früchte des Geistes bringen. Aber das ist nicht der Fall. Das heißt hier, ich habe euch gerade gezeigt, dass ihr den, und er nennt das ja Werke des Fleisches, also Taten, die aus dieser selbstsüchtigen Ich-Natur herauskommen. Das bedeutet das. Das beweist mir, dass ihr nicht der Wahrheit folgt. Und das ist für mich ein seelsorgerlich unglaublich wichtiger Zusammenhang, weil wenn du dich unfrei fühlst oder wenn du Werke des Fleisches, wie die hier beschrieben sind, in deinem Leben siehst, gar nicht dieses Verhalten das eigentliche Problem ist, sondern die Lüge, der du folgst. Es geht nicht um die Äußerlichkeit von der Frage, wo das herkommt, sondern es geht um das, was denn dahinter liegt. Welche Lüge liegt denn dahinter? Bist du abhängig von Pornografie? Dann musst du nicht damit kämpfen, sondern dir die Frage stellen, was die Lüge ist, der du folgst. Glaubst du vielleicht, dass Sex dich tief im Innern glücklich macht? Oder glaubst du, dass dein Sexualtrieb Lust als Erfüllung sucht und nicht Liebe? Stimmt beides nicht. Vielleicht bist du oft neidisch. Dann frag dich, ob du der Lüge glaubst, dass Geld Freiheit schenkt. Oder der Lüge, dass Geld dir Sicherheit gibt und dir die Möglichkeit gibt, alles zu kontrollieren. Oder übertreibst du gerne und sagst gerne Halbwahrheiten? Dann stell dir die Frage, ob du vielleicht der Lüge glaubst, dass du tief im Inneren nichts wert bist und deshalb anderen vorgaukeln musst, dass da was Besseres ist. Stimmt auch nicht, weil du bist von Gott unglaublich geliebt und wertvoll. Oder machst du dir vielleicht sehr oft Sorgen? Dann möchte ich dich fragen, ob du der Lüge glaubst, dass alles an dir hängt. Oder dass du die Kontrolle hast. Ich höre so oft, ich habe die Kontrolle verloren. Du hattest noch nie die Kontrolle. Es kann immer was passieren. Du kannst immer tot umfallen. Du kannst immer von irgendwas überfahren werden. Freiheit liegt in der Wahrheit und Wir dürfen diese Lügen, denen wir vielleicht folgen, nachspüren und identifizieren und mit Gottes Wahrheiten ersetzen, weil wir können nicht, Zitat, besiegen, was wir nicht definieren. Suche nach der Lüge, lösche sie aus und ersetze sie durch die Wahrheit Gottes. Der dritte Zusammenhang ist der zwischen Freiheit und Liebe. Und ich habe es so genannt, es ist die Freiheit zur Liebe. Oder die Freiheit zum Dienst, könnten wir auch sagen. Ab Vers 13 lesen wir, dass Paulus sagt, jetzt habt ihr die Freiheit, aber missbraucht das nicht. Nehmt das nicht als Vorwand für das Fleisch, sagt er. Das heißt, nehmt das nicht, um alles, was ihr so tun und machen wollt, was tief aus euren ich-zentrierten Wünschen kommt, zu erfüllen. Das bedeutet nicht christliche Freiheit. Und er schwenkt hier zwischen diesen bekannten Polen Gesetzlichkeit und Relativismus. Und er sagt, Freiheit ist nicht der Mittelweg, sondern Freiheit ist ein dritter Weg. Es ist nicht so Halbgesetzlichkeit und Halbrelativismus, sondern es ist gar nichts von beiden. Es geht nicht um Gesetzlichkeit, es geht nicht um, wir dürfen tun und lassen, was wir wollen, sondern es geht um Freiheit. Und Freiheit bedeutet, zu lieben. Denn das ganze Gesetz ist darin erfüllt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und das ist eine Herausforderung für uns, die ich uns einfach neu stellen möchte. Euch als Gemeinde. Ich kenne euch ja gar nicht mehr so wirklich. Ich weiß nicht, wie es hier so abgeht und ob ihr euch liebt und so. Aber in den letzten Jahren, also bestimmt, Heini nix, finde ich auch gut. Aber in den letzten Jahren hat mich das schon immer wieder tief erschüttert. Da gab es viele Streitthemen. Und ich war in den einigen Gemeinden so ein bisschen unterwegs. Und du hast gehört von Spaltungen, von was den Leuten an den Kopf geworfen wird, wo sich das Heil abgesprochen wird. Das ist aber nicht Liebe. Und ich wünsche mir so sehr, dass Christsein, oder dass wir verstehen, dass Christsein in der Liebe aufgeht. In der praktischen Liebe. Bonhoeffer hat einmal gesagt, und das ist ein wichtiger Satz für mich, Freiheit ist in der Sprache der Bibel nicht etwas, das der Mensch für sich hat, sondern etwas, das er für den anderen hat. Kein Mensch ist frei an sich. Freiheit ist keine Qualität des Menschen. Frei sein heißt frei sein für den anderen. Freiheit, und das wird bei uns in der Gesellschaft manchmal so gebraucht, macht aber eigentlich keinen Sinn, als so eine Art Besitz. Ich bin frei oder ich habe Freiheit. Aber Freiheit können wir nicht besitzen, weil Freiheit müssen wir immer relational bestimmen. Ich bin immer von etwas frei oder für etwas frei. Und als Christen, sagt Paulus, sind wir frei von dem Zwang, uns selbst rechtfertigen zu müssen, von der Sünde, theologisch gesprochen oder biblisch gesprochen, und für Gott und für den Nächsten zu lieben. Deshalb sagt Paulus ja auch in 5 Vers 1, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Zur Freiheit. Freiheit ist ein Lebensstil. Liebe und Bekenntnis gehören zusammen. Das meint das, wenn er sagt am Anfang in Vers 6 ist es, er sagt, durch den Glauben sind wir gerechtfertigt, der durch die Liebe wirkt. Er sagt nicht einfach durch irgendwie eine Bekenntnisschrift, die wir unterschreiben, sondern ein Glauben, den wir leben, der durch die Liebe wirkt. Oder er sagt auch bei der Wahrheit, vielleicht ist es euch aufgefallen, der Wahrheit zu gehorchen oder der Wahrheit zu folgen. Wieder dieser Zusammenhang. Es geht nicht darum, einfach da so Dinge zu unterschreiben, denen ich zustimme, sondern es geht darum, denen zu folgen, denen zu gehorchen, mein Leben darauf aufzubauen. Und das ist so ein Ding, dieses Glaube- und Werke-Diskussion, könnte man vielleicht sagen, oder Bekenntnis und Gehorsam oder Freiheit und Dienst. Wie kriegen wir das zusammen? Und das ist ein Problem, was im Prinzip seit den Naturwissenschaften angefangen hat, weil wir in einer Gesellschaft leben, wo wir alles überanalysieren. Ist ja mittlerweile, wenn jemand hier in der Forschung ist, weiß er, wie alles wird analysiert. So Elektronen, das ist nicht klein genug, das müssen wir noch weiter analysieren. Alles müssen wir auseinander und gucken. Und es gibt ja mittlerweile auch nicht mehr den Arzt, sondern es gibt einen Arzt für ein bestimmtes Molekül in einem bestimmten, ne, ihr wisst, was ich meine. Alles wird analysiert. Und das ist der Punkt, das kann irgendwie auf unser Christsein überfärben. Und ich spüre das immer wieder in Diskussionen, dass wir, glaube ich, manchmal Dinge analysieren, die aber eigentlich zusammengehören. Ich möchte das verdeutlichen an einem Prisma. Das ist das Phänomen der Lichtbrechung. Rechts oben ist ein Regenbogen, ist genau das gleiche Phänomen. Licht, weißes Licht wird gebrochen und im weißen Licht sind die ganzen verschiedenen Farbteile drin, die sind da schon drin, aber die ergeben zusammen das weiße Licht, aber die werden im Prisma zweimal gebrochen und dann bekommen wir dieses kontinuierliche Spektrum des Lichts und die verschiedenen Farben werden sichtbar. Das ist im Christsein ähnlich. Es gibt diese, ich will mal sagen, auf die Frage, was ist eigentlich Christsein, gibt es diese weiße Lichtantwort. Es gibt aber auch diese Farbspektrumantwort. Bei der weißen Lichtantwort würde ich sagen, Christsein heißt, dass die Bibel sagt, ich erneuere euch, ich mache euch in das Bild Christi und der Anspruch, ihr folgt Jesus nach. Es ist Nachfolge und Erneuerung. Jetzt können wir aber auch hingehen und gucken, ja, was heißt das genau? Und dann haben wir das auch zur Perfektion getrieben in der Theologie. Wir sprechen von Glauben durch Rechtfertigung, von Wiedergeburt, von Bekehrung, von Heiligung, von Werken, von der Liebe, die dann folgt. Und das sind alles verschiedene Teile, die ihr vielleicht gehört habt, aber die auch Recht haben, die auch in der Bibel vorkommen, die wir uns angucken können, um Dinge zu verstehen. Aber wir müssen immer alles in einem sehen und das große Ganze nicht verlieren, dass es um Nachfolge geht und um Erneuerung. Und das ist für mich, glaube ich, so ein Problem, dass wir ein Stück weit den Begriff der Nachfolge so ausdifferenziert haben, dass wir dann vielleicht Glaube und Werke irgendwie nicht mehr zusammendenken können. Und wir fragen, was rettet denn jetzt eigentlich? Im Prinzip eine unnötige Diskussion, weil in der Bibel immer alles zusammengehört. Jesus ist nicht gekommen und hat gesagt, ich habe hier einen Zettel, da steht drauf, Gott ist Schöpfer und so weiter, unterschreibst du das? Bist dabei? Er hat gesagt, komm, folg mir nach. Das wünsche ich uns so, dass wir Jesus nachfolgen, dass wir verstehen, dass das Christsein meint. Dass wir uns erneuern lassen, jeden Tag neu. Weil die Gefahr ist, wenn wir das immer so ausdifferenziert denken, dass Christsein theoretisch wird und verkopft. Weil wir da diesen Glauben haben und dann irgendwie auch Liebe, die wir zwischendurch oder Taten, die wir dann auch mal machen müssen. Willst du frei sein und dich frei fühlen, dann diene Jesus und diene Gott und diene den Menschen. Das setzt wirklich frei, weil Freiheit oder Dienst für den anderen uns immer wegzieht von den eigenen Interessen und Wünschen und sich den anderen widmet. Freiheitsversprechen der Welt drehen sich immer um dich, das Freiheitsversprechen der Bibel dreht sich um den anderen. Wenn wir uns in dieses Team Christen reinfühlen, dann dürfen wir das annehmen, für den anderen da sein, für Gott da sein. Und ein letzter Zusammenhang, Freiheit und Geist, mit dem ich im Prinzip zusammenfassen will, könnte man viel zu sagen. Paulus sagt in Vers 16, wandelt im Geist. Wandelt im Geist, warum? Und ihr werdet das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Das ist eine sehr wichtige Reihenfolge. Er sagt nicht, kümmert euch mal um das, was nicht so läuft bei euch und mal schauen, vielleicht kommt der Geist. Er sagt, ihr habt den Geist, wandelt im Geist, geht mit dem Geist, macht euch abhängig von dem Geist, von Jesus und ihr werdet, und das ist hier das Allerstärkste, was das Griechische überhaupt zu anbieten hat, ihr werdet auf keinen Fall, unter keinen Umständen jemals tun, irgendwie was, das Werke des Fleisches. Das ist das, was der Text hier sagt. Was eine Verheißung, was ein Versprechen. Wandelt im Geist, ihr werdet das nicht tun. Und ich will das am Ende mit einem Bild verdeutlichen, was so ein Stück weit meinem Kopf und ein Stück weit der künstlerischen Feder meiner Schwester entstammt. Und ich habe das Bild schätzen gelernt, um zu verinnerlichen, was das heißt, im Geist zu wandeln. Wir haben hier ein Herz, rot, ein Herz, was irgendwie pumpt, was irgendwie frei ist, was lebt. was dazu da ist, Leben zu geben. Aber wir haben auch, und das kann manchmal passieren, auch im Christsein, diese Steine, die sich irgendwie da rumsetzen können und wie so eine Mauer das Herz immer mehr einengen und einengen und einengen können und es kann nicht mehr so richtig schlagen und nicht mehr so richtig pumpen. Und das ist das, was diese Werke des Fleisches sind, was diese Lügen sind, denen wir glauben und denen wir folgen. Ich weiß nicht, welche Steine das bei dir vielleicht sein könnten. Die Sorge, der Streit in der Familie, das Übertreiben, das Lügen, nicht ganz die Wahrheit sagen, das Zeitverschwenden bei Netflix und YouTube, die Pornografie, das schlechte und negative Denken, das Lästern. Wir können ja nochmal diese Liste durchlesen. Was sind das so für Dinge, denen wir glauben und die sich irgendwie um unser Herz ansammeln und uns einengen und wir fühlen uns immer unfreier. Und jetzt der Punkt ist, gibt es zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Das erste ist, wir können sagen, Meißel, Hammer, los geht's, wir klopfen die Steine wieder ab. Wir gehen von außen dran und damit meine ich diesen Alltagskampf um Freiheit. Kämpfen für unsere Freiheit. Wir versuchen uns da wieder rauszuboxen, auf eigene Art und Weise, auf eigene Faust. Aber, Zitat, wirkliche Veränderung ist nicht Verhaltensmodifikation, sondern geistliche Transformation. Ein ganz, ganz wichtiger Satz. Nicht Verhaltensmodifikation, nicht eine Änderung an deinem Verhalten, sondern geistliche Transformation, die ganz tief geht, die in dein Herz geht, die sich diese Fragen stellt, welche Lügen dahinter stehen und die vor allem annimmt, was Gott uns gibt, nämlich seinen Geist. Und das ist der zweite Weg, wie wir mit diesen Steinen umgehen dürfen. Dass wir, und das ist hier dargestellt mit diesem, da oben explodiert was. Das ist dieses, ich lasse den Geist in mein Herz, wie in so einem Safe, den ich am besten von innen aufkriege, wenn ich irgendwie eine Bombe reinschmeiße. Genauso ist es in meinem Herzen, ich lasse den Geist rein und er lebt in mir. Und es wird einfach explodieren, es wird frei werden. Das ist das Versprechen, das ist eigentlich Evangelium schlechthin. Gott gibt uns seinen Geist und schenkt uns seine Freiheit. Und wir dürfen alltäglich so leben. Wo der Geist des Herrn ist, 2. Korinther, ist Freiheit. Wir aber alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn und werden so verwandelt in dasselbe Bild, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Wir werden verwandelt in dasselbe Bild, in das Bild Gottes, in das Bild Jesu, in den Charakter Gottes, durch den Geist. Das ist auch ein mutmachender Vers, weil es uns zeigt, es ist ein Prozess. Wir werden verwandelt. Ihr wurdet nicht, ist nicht vollständig. Aber wir sind auf dem Weg der Nachfolge. Evangelium ist nicht Information, sondern ein Lebensstil. It's a way of life im Originalen. Eine Art zu leben. Ein Wort von Schlatter zum Schluss. Trocken, aber irgendwie wahr. Wer durch den Geist lebendig ist, und das sind wir als Christen, der kann durch den Geist wandeln. Und wer das kann, der soll es. Das waren die vier Zusammenhänge. Ich hoffe, diese Verbindungen bleiben ein Stück weit hängen. Freiheit durch Abhängigkeit und nicht Unabhängigkeit. Freiheit aus Wahrheit, dieser Kampf gegen die Lügen, die da sind in unserer Welt. Und Freiheit zur Liebe, dass wir füreinander da sind, dass wir wissen, Nachfolge bedeutet, Glauben auf die Straße zu bringen. In der Gemeinde, aber auch außerhalb der Gemeinde. Nicht sich zu vergraben, sondern seine Nachbarn und die Not der anderen Menschen im Blick haben. Sich selbst zurückstellen und den anderen höher achten als sich selbst. Sanftmütig sein, demütig sein. Das ist Christsein. Und Freiheit im Geist als den Zuspruch, wissen zu dürfen, wir sind frei, weil der Geist in uns ist.